Und herzlich willkommen zum Politopia-Magazin hier auf Radio X, dem politischen Magazin aus Frankfurt am Main. Am Mikrofon begrüßt euch Thorsten Sinning. Und als Themen habe ich euch auch etwas mitgebracht. Einmal den Theaterbau Sommerbau des Künstlerhaus Musonturm. Dann das Thema Frauen und Schwangerschaftsabbrüche in Polen. Ein ganz heißes Eisen. Und das Thema Frankfurter Alleinerziehenden-Netzwerk. 10 Forderungen an die Stadtgesellschaft. Dazu ein Gespräch mit Barbara Scharf vom Frankfurter Kinderbüro. Viel Spaß bei dieser Sendung. Das Künstlerhaus Musonturm hat sich mit dem Sommerbau eine neue Raumgestaltung geschaffen, um Theater auch in gesundheitlich bedenklichen Zeiten spielen zu können. Es ist also nicht mehr die Frage, ob man Theater spielt, sondern auch in welchem Raum. Und um diesem Dispositiv in pandemischen Zeiten entgegentreten zu können, ist das Musonturm aus dem Saal heraus nun in einen kolosseumartigen Raum umgezogen oder wird umziehen, und zwar in diesem Sommer. Nämlich anstatt sich an den für öffentliche Veranstaltungen ständig wandelnden Covid-19-Hygieneauflagen abzuarbeiten, erfüllte sich nun das Team des Künstlerhauses einen lang gehegten Traum, den Saal radikal zu transformieren mit einem außergewöhnlichen Theaterrundbau. Dieser wird Spielstätte und Begegnungsort für KünstlerInnen und ZuschauerInnen in den kommenden 6 Monaten sein und dem aktuell herrschenden Primat der physischen Distanz und der cleanen, glatten Oberfläche Intimität und materielle Wärme entgegensetzen, ohne die notwendigen Regeln zu ignorieren. ZuschauerInnen sind eingeladen, in gemütlichen Logen Platz zu nehmen, von denen aus sie den von KünstlerInnen und Kollektiven für diesen Raum entwickelten oder adaptierten Performances teilnehmen können. Mit einer außergewöhnlichen Architektur möchte das Künstlerhaus nur eine besondere Theatererfahrung in außergewöhnlichen Zeiten schaffen, sondern auch dazu anregen, über die Konventionen von Theaterräumen und vermeintlich neutralen Raumdispositiven, wie zum Beispiel der Blackbox im Musonturm, nachzudenken. Mit Raumlabor Berlin haben sie dazu einen kongenialen Partner gefunden. Das 8-köpfige Kollektiv hat seit seiner Gründung zahlreiche Projekte an der Schnittstelle zwischen Architektur, Stadtplanung, Kunst und Intervention entwickelt und auch auf internationalen Ausstellungen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So treten wir ein in eine neue künstlerische Welt und haben dazu auch gleich ein Interview mit Matthias Pees, dem Leiter des Künstlerhauses. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Matthias Pees. Sie sind Leiter des Musonturms und es geht heute um das Thema Sommerbau. Das ist eine ganz interessante architektonische Herausforderung, gerade in Corona-Zeiten. Ein quasi offenes Theater. Amphitheater sind jetzt keine neue Idee. Wie kommt es zu der Idee des Sommerbaus?
Nun, das Ganze liegt schon ein paar Monate zurück. Wir haben im letzten Sommer innerhalb unseres eigenen Theaters im Saal des Musonturms eben eine sehr angenehme und positive Erfahrung gemacht mit einem architektonischen Entwurf, der uns von der Gruppe Raumlabor Berlin für die Corona-Zeit ganz spezifisch auch für die besonderen Hygienevorschriften und Abstandsregeln in der Corona-Zeit gemacht wurde. Wir haben den einfach den Bau getauft und dieser Bau im Musonturm, der steht dort auch immer noch, auch wenn wir ihn gerade nicht benutzen können, weil auch wir geschlossen sind. Dieser Bau im Musonturm ist eben nicht nur deshalb besonders, weil er so ein amorphes, rundes Gebäude Gebäude aus Lehm und Holz ist, sondern eben, weil dort Zweierlogen drin untergebracht sind. Das heißt also, wir haben da insgesamt 19 Logen für jeweils zwei Menschen aus einem Hausstand, die sich alle gegenüberliegen in diesem Rundbau, also die einerseits dazu führen, dass die Menschen baulich getrennt voneinander und deswegen auch besonders vor Infektionen geschützt sitzen können, sich gleichzeitig aber gegenseitig auf der gegenüberliegenden Seite ansehen können und dadurch in eine andere Form von Gemeinschaft und Miteinander kommen, in einen Austausch, der eben zu Corona-Zeiten gerade besonders schwierig ist. Und das haben wir als Idee, als dann dieser Bau im Musortum im November wegen des Lockdowns dann auch schon gleich wieder geschlossen wurde und wir uns überlegt haben, wann geht's wohl wieder weiter, wenn wir Pech haben, erst nächsten Sommer, wenn es wieder warm wird, und wollen wir dann nicht vielleicht gleich ganz nach draußen gehen? Da ist das ja mit der Corona-Ansteckungsgefahr auch noch ungefährlicher als in Innenräumen. Können wir das vielleicht dann auch vergrößern? Können wir einen Sommerbau schaffen, eine Freilichtbühne, die nach den gleichen Prinzipien mit Zweierlogen für einen Hausstand funktioniert, aber unter freiem Himmel und eben diese Vorzüge des Spielens unter offenem Himmel eben nutzend. Daraus ist diese Idee entstanden. Wir haben auch Raumlabor Berlin gefragt, uns auch dafür einen Entwurf zu machen, und dort steht er nun und sieht nun insgesamt 100 Logen vor, wo eben jeweils zwei Leute drin sitzen können.
Ah, verstehe. Gut, das Konzept ist also nicht vom Amphitheater abgeleitet, sondern von dem Lehmbau. Das ist ja sehr praktisch, weil es natürlich dann jetzt auch nochmal so eine intime Atmosphäre wie in einem normalen Theater bietet, aber halt unter den Hygienevoraussetzungen, die gegeben werden müssen.
Also es ist nicht ganz so intim, wie es jetzt klingt, weil 100 Logen, die sich gegenüberliegen, die müssen dann schon über mehrere Stockwerke verteilt sein. Drei Stockwerke werden das also sein. Und dieser Raum ist nun auch rund, also ein Hexagon mit sechs Ecken, sagen wir mal, und da werden also durch die Größe, die das haben muss, um diese ganzen Logen da unterzubringen, in der Mitte also wird eine Spielfläche von 25 Meter Durchmesser entstehen. Das heißt also, es ist nicht ganz so intim wie bei uns im Musorenturm, aber es hat die gleiche Funktionalität und ich glaube auch, es wird einen ähnlichen Charakter haben, weil wir uns eben gegenüber sitzen und uns sehen können. Ein Amphitheater ist es vielleicht weniger, aber doch eine Art Kolosseum, wenn man so will. Oder vielleicht auch ein Globetheater, wie bei Shakespeare, wo es ja auch solche Zuschauerlogen im Rund gab und unten in der Mitte wurde Theater gespielt.
Ja, stimmt, prima. Nee, das ist sehr passend. Bietet ja auch eine ganz eigene Atmosphäre dann für Aufführungen. Wie ist das mit der Planbarkeit des Projekts? Über den Inhalt kann man jetzt ja wahrscheinlich noch eher spekulieren, aber wie ist das mit der Planbarkeit? Wird das dann auf jeden Fall durchgeführt? Gibt es dann irgendwie eine Sonderabsprache mit dem Gesundheitsamt oder hängt das auch wieder von den Inzidenzzahlen ab, weil es ja jetzt halt draußen ist und deswegen halt ein ganz eigenes Konzept ist, ne?
Also es gibt bei der Planbarkeit drei verschiedene Aspekte und ich würde mal sagen, wir sind so auf der halben Strecke. Der erste wichtige Aspekt ist natürlich, was kostet sowas und wie kann man das finanzieren? Da ist uns jetzt gelungen, dank eben der freundlichen Unterstützung verschiedener Partner, FreundlichenUnterstützung verschiedener PartnerInnen, ist uns eben gelungen, die Finanzierung und die Realisierbarkeit dort vor Ort sicherstellen zu können. Das Ganze wird ja an der Kaiserleitpromenade auf einem Grundstück stehen, das der OSB Projektentwicklungs GmbH gehört, die uns das eben freundlicherweise überlässt und möglich macht, dass wir das machen können. Und die Kosten, die dieser Bau verursacht, von immerhin einigen 100.000 Euro, die werden getragen durch zwei Förderungen, die wir eben schon bekommen konnten, beziehungsweise die uns in Aussicht gestellt wurden. Einerseits vom Fonds Darstellende Künste, die verwalten Neustart Kulturgelder der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, und durch das Programm Ins Freie des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, das eben speziell für solche Freiluftunternehmungen für diesen Sommer entwickelt wurde und wo auch uns eine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Das ist der eine Aspekt der Planbarkeit. Der zweite, der ist tatsächlich noch, bevor es zu den Corona-Hygienevorschriften kommt, das ist die Tatsache, dass wir da ein Bauwerk mit mehreren Stockwerken für mehrere hundert Zuschauer errichten wollen. Das heißt also, dass wir dort von der Stadt Offenbach auch die entsprechenden Baugenehmigungen brauchen. Und das ist natürlich auch so, dass wir da hoffen, eben selber so schnell wie möglich so weit zu sein, dass wir das einreichen können und dann eben auch entsprechend schnell geprüft werden. Und die dritte Dimension ist tatsächlich die für uns alle gerade sehr offene Frage, was wird denn im Sommer an Freilufttheater möglich sein im Hinblick auf Inzidenzzahlen und Bundesnotbremse und neuen Möglichkeiten oder Ausnahmegenehmigungen für Freiluftbespielung. Da sind wir sehr unglücklich, dass in der Politik bisher noch nicht ein entsprechendes Signal ausgesendet worden ist. Also einerseits sendet die Politik deutliche Signale in Richtung Förderungen aus. Es werden viele Sonderförderungen auf Bundes-, Landes- und zum Teil auch kommunaler Ebene aufgelegt, um Freilichttheater, Freilichtkonzerte, Freilichtveranstaltungen im Sommer möglich zu machen. Aber auf der Ebene der Hygienevorschriften und der Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der öffentlichen Kontakte gibt es eben da noch überhaupt keine Vorkehrungen. Und das besorgt uns. Ich möchte da auch noch dazu sagen, dass wir hier an der Stelle natürlich auch von Veranstaltungen reden, wo 200 bis 300 Menschen auf einer sehr großen Fläche zusammenkommen. Das ist nicht zu verwechseln mit Freiluftveranstaltungen wie große Open-Air-Konzerte, wo Tausende von Menschen vor einer Bühne stehen, sondern wir haben hier ein spezielles Konzept und wir brauchen für solche speziellen Konzepte spezielle Regelungen im Corona-Regime.
Ja, richtig. Wenn man diese Pläne sieht, dann ist es ja wirklich ein sehr großer Freiraum, der da ist. Und die Leute können auch getrennt wirklich zu den Logen ja auch hingehen unter Abstandsregelungen etc. Das Ganze liegt auf dem Gebiet dann der Stadt Offenbach. Das macht ja dann das nochmal ein bisschen interessanter, ne? Also von wegen der Inzidenzzahlen muss man natürlich auch nochmal gucken.
Nun, ich glaube, das eine Wichtige ist, dass wir, wenn die Impfungen weiter voranschreiten und damit sich, glaube ich, auch die Schwere der Corona-Erkrankungen statistisch, nicht in den Einzelfällen, da will ich überhaupt nicht hier irgendwas verharmlosen oder so, aber natürlich statistisch trotzdem die Inzidenzzahl, eine hohe Inzidenzzahl heute etwas anderes bedeutet und vielleicht morgen noch etwas anderes bedeutet, als es zum Beispiel im letzten Winter oder im vergangenen Herbst bedeutet haben, dass sich daraus vielleicht auch dann im Laufe der nächsten Monate neue und andere etwas spezifischere und etwas differenziertere Regeln für unseren Aufenthalt im öffentlichen Raum ebenso wie unseren Umgang mit Kulturveranstaltungen auch in der Politik werden ablesen lassen und entwickeln lassen. Das ist natürlich die eine Hoffnung. Ne? Das andere ist natürlich, ich glaube, dass die, das haben wir auch im letzten Jahr in den Entwicklungen gesehen, die Inzidenzzahlen in Frankfurt und Offenbach voneinander abhängen. Das ist ein urbaner Raum. Der Austausch zwischen diesen beiden Städten ist viel zu groß, als dass man ernsthaft glauben könnte, dass auf lange Sicht hier in Offenbach eine negative Entwicklung nicht auch in Frankfurt zu einer negativen Entwicklung führen würde und umgekehrt. Also ich glaube schon, wir beiden Städte, Schwesterstädte, nebeneinander liegenden Städte, hängen so voneinander ab, dass das leider auch in diesem Fall so ist. Und deswegen habe ich jetzt keine Angst davor, in Offenbach statt in Frankfurt was zu machen. Ich meine, unser Projekt liegt tatsächlich quasi auf der Stadtgrenze. Auf der anderen Straßenseite ist Frankfurt. Und für uns ist dieser Standort ideal, weil gerade wir mit dem Musantum, aber auch viele andere Kulturinitiativen in beiden Städten so viel voneinander haben, so viel miteinander kooperieren und vielleicht mit diesem Projekt auch einen kleinen Vorgeschmack geben können auf das Theater der Welt Festival, was 2023 ja in beiden Städten zusammen ausgerichtet werden soll, in Frankfurt und in Offenbach.
Dann ist das ja vielleicht eine gute Generalprobe für diese Zusammenarbeit und auch für das Raumkonzept, weil ich denke, das ist natürlich eine ganz hervorragende Sache. Ich meine, Frankfurt hat ja auch relativ warmes Klima, das dann wirklich auch so in dieser Weise feiern zu können und dann trotzdem halt ein Open Air zu haben, aber trotzdem mit einem gewissen intimeren Charakter einer Vorstellung in so einem Kolosseum. Das ist natürlich jetzt auch, gibt es dann auch mehr so Tanzveranstaltungen? Wird man diesen Raum dann noch ausnutzen können?
Ja, das Tolle an den 25 Metern Durchmesser dieser Fläche ist natürlich, dass auch größere Ensembles auch aus so sogenannten kritischen, in der Kunst kritischen Kontaktbereichen wie Tanz mit intensiven Bewegungen oder Musik oder Chorgesang oder bestimmte Orchestermusik mit eben größeren Aerosol-Ausstößen und sowas möglich sein werden. Wir haben eine ganz flexible Spielfläche in der Mitte, wo wir bei kleineren Veranstaltungen auch teilbestuhlen können, natürlich dann mit Abständen, und bei größeren Veranstaltungen eben eine sehr große Spielfläche zur Verfügung haben für die Gruppen und Ensembles, die da auftreten. Das werden sehr verschiedene Gruppen und Ensembles sein. Das Projekt wird ja auch nicht nur vom Musortum, sondern gemeinsam mit den Partnern des Frankfurt Labs hoch auf die Beine gestellt und verantwortet. Und zusätzlich zu uns, Frankfurt Lab, das ist ja eine Vereinigung, da wie Sie wissen, dass vielleicht in der Schmidtstraße draußen unser Raum ist, und da den betreiben wir gemeinsam mit dem Ensemble Modern, der Dresden Frankfurt Dance Company, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und der Hessischen Theaterakademie. Und zusätzlich dazu kommen noch viele weitere mitbespielende PartnerInnen aus Frankfurt und Offenbach, aus der freien Szene, zum Teil aber auch aus den anderen Kulturinstitutionen hinzu. Wir werden noch bis etwa Anfang Juni brauchen, um mal ein erstes Programm vorzustellen, wie wir uns das vorstellen. Und das soll dann, wenn alles gut geht, möglichst zu Beginn der Sommerferien, also Mitte Juli, losgehen und ja, so weit wie möglich bis in den Oktober hinein uns durch diesen Corona-Sommer tragen.
Das klingt alles sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ich bin auch sehr interessiert, nochmal mehr zu erfahren, wenn die Verträge und sowas soweit im Kasten sind und stehen. Weil Radio X hat da natürlich dann auch, wir hatten ja eine lange Radionacht der Museen, vielleicht bietet sich ja auch mal an, eine lange Radionacht des Tanztheaters oder der darstellenden Kunst zu machen.
Top, machen wir.
Machen wir, super. Dann danke für das Interview und wir hören voneinander.
Ja, tschüss, vielen Dank.
Als nächstes Thema haben wir das Thema Frauen in Polen. Und zwar am 22. Oktober 2020 erklärte das polnische Verfassungsgericht auf Antrag von Abgeordneten des polnischen Parlaments, der sogenannten Pro-Life-Bewegung, das bisher geltende Gesetz über Familienplanung, Schutz des menschlichen Fötus und Bedingungen für den legalen Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahr 1993 für verfassungswidrig. Das hat zur Folge, dass Schwangerschaftsabbrüche in Polen im Wesentlichen nicht mehr legal durchgeführt werden können, auch nicht bei schweren Behinderungen oder dauerhaften schweren Erkrankungen und unheilbaren Krankheiten des Fötus, sodass die jungen Frauen in Polen auf die Straße gegangen sind, um sich dieser Situation zu erwehren. Auch der Zugang zu Verhütungsmitteln, Antibabypille oder Pille danach, ist in Polen nicht einfach. Sie sind rezeptpflichtig und Rezepte werden von den Ärzten auch teilweise verweigert. So dass auch das Europäische Parlament und den Europarat in Straßburg auf den Plan gerufen hat. Dazu gleich ein Kommentar von mir in dieser Sendung. Kommentar zur Situation der schwangeren Frauen in Polen und in Deutschland. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau in Polen und Frankfurt. Ein Kommentar von Thorsten Sinning für das Politopia Magazin. Am 22. Oktober 2020 erklärte das polnische Verfassungsgericht auf Antrag von 119 Abgeordneten des polnischen Parlaments, die von der sogenannten Pro-Life-Bewegung unterstützt wurden, die Bestimmung des Gesetzes über Familienplanung, Schutz des menschlichen Fötus und Bedingungen für den legalen Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahr 1993 für verfassungswidrig, die einen Schwangerschaftsabbruch in Fällen erlaubt, in denen pränatale Untersuchungen oder andere medizinische Erwägungen eine hohe Wahrscheinlichkeit einer schweren und dauerhaften Behinderung oder einer unheilbaren Krankheit des Fötus ergeben, die dessen Leben bedroht. So steht es in dem Entschließungsantrag, den das Europäische Parlament am 24. November 2020 angenommen hat und in dem es die faktische Abschaffung des Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche in Polen scharf verurteilt. Auch der Europarat in Straßburg forderte am 15. März 2021 die polnische Regierung nachdrücklich auf, legale Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche zu schaffen. Die Regierung in Warschau betont in ihrer am selben Tag veröffentlichten Erklärung, dass die polnische Verfassung die Würde des Menschen schützt. Auch das ungeborene Leben sei durch die Verfassung geschützt ab dem Moment seiner Erschaffung. Das polnische Abtreibungsrecht, das seit 1993 in Kraft ist, ist so restriktiv wie fast nirgends sonst in Europa. Eine Abtreibung ist nur bei Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren, bei Anzeichen von Missbildungen oder schweren unheilbaren Krankheiten des Fötus sowie bei Vergewaltigung oder Inzest erlaubt. Polens mächtige katholische Kirche unterstützt ein vollständiges Verbot der Abtreibung. Die Situation ist für polnische Frauen besonders prekär. Die Hürden für den Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen, aber auch zu Verhütungsmitteln sind deutlich höher als in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern. Selbst mehrere tausend Gynäkologen haben Abtreibungen aus Gewissensgründen abgelehnt. In manchen Fällen ziehen sich Schwangerschaftsuntersuchungen über Wochen oder Monate hin. Ein Termin für einen Schwangerschaftsabbruch in Polen zu bekommen, ist fast unmöglich. Junge Frauen kommen nach Deutschland oder in die Niederlande, um hier abtreiben zu lassen. Eine private Behandlung ist für viele Frauen und Mädchen unerschwinglich. Gleiches gilt für Schwangerschaftsabbrüche im Ausland. Das bedeutet, dass es für polnische Frauen in der Praxis oft unmöglich ist, rechtzeitig eine Abtreibung vorzunehmen. Auch der Zugang zu Verhütungsmitteln ist nicht einfach. Sowohl die Pille als auch die Pille danach sind rezeptpflichtig und auch hier machen zahlreiche Ärzte von ihrem Recht Gebrauch aus Gewissensgründen zu verweigern. Der Europäische Gerichtshof hat Polen bereits vor über 12 Jahren wegen seines restriktiven Abtreibungsgesetzes verurteilt. Seitdem seien die Rechte der Frauen jedoch nicht verbessert, sondern weiter eingeschränkt worden. Auch Homosexuelle und Lesben werden in Polen verfolgt. Das sind Zustände, die wir in Europa als längst überholt akzeptiert haben. Die Ultrakonservativen sind eine Minderheit. Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Den Ultrakonservativen geht es dabei nicht um den Konflikt, um die sexuelle Selbstbestimmung gegenüber dem Lebensrecht des Ungeborenen, sondern um die Durchsetzung einer Agenda der Angst und Unterdrückung, insbesondere von Frauen. Warum schafft eine Regierung ein Klima der Angst unter jungen Frauen? Es ist in Europa eine Selbstverständlichkeit, dass polnische Frauen und Männer ihr Leben selbst gestalten können. Aber trotzdem tut sich die Europäische Kommission schwer mit Polen, das kein einfaches Mitglied der Europäischen Union ist. Gibt es in Polen, einem Agrarstaat, nicht genügend Druckmittel, die die Europäische Union vor allen Dingen in ihrer umfassenden Agrarpolitik einsetzen könnte? Aber schauen wir nach Frankfurt. Auch in Frankfurt hatten wir kürzlich lang anhaltende und lautstarkende Proteste von Abtreibungsgegnern vor der Beratungsstelle für Schwangerschaftsabbrüche und das mitten in Frankfurt am Main. Auch in Deutschland ist es nicht das erste Mal, dass wir über Abtreibungen diskutieren. Christina Hähnel wurde dafür vom Landgericht Gießen zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Im Oktober 2018 bestätigte das Landgericht Gießen das Urteil. Im Juli 2019 hob das Oberlandesgericht Frankfurt es wieder auf und verwies den Fall zurück nach Gießen. Es sei nicht auszuschließen, dass die zwischenzeitliche Novellierung des Paragraphen 219 zu einem anderen Urteil führen könnte. Der Paragraph 219 hindert betroffene Frauen daran, sich selbst zu informieren. Er hindert sie daran, einen Arzt oder eine Ärztin ihres Vertrauens zu wählen. Wenn eine Frau entscheiden muss, ob und welche Methode sie für einen Schwangerschaftsabbruch wählt, ist eine umfassende Information unabdingbare Voraussetzung. Doch in einer solch schwierigen Lebenssituation wird Frauen nach wie vor die notwendige Beratung und Unterstützung vorenthalten. Dadurch entsteht zunehmend ein Klima, das Ärzte und Ärztinnen, Beratungsstelle und schwangere Frauen verunsichert. Schwangere Frauen in Notsituationen brauchen Zugang zu medizinischer Beratung und eine Auswahl an Ärzten und Ärztinnen, die sie unterstützen können. Information ist hier der erste und wichtigste Schritt. Die Staatsanwaltschaft Gießen unterstrich die Notwendigkeit des Paragraphen 219a damals. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht bereits 2006 festgestellt, wenn die Rechtsordnung Ärzten Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen eröffnet, muss es dem Arzt auch möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen seine Dienste ohne negative Folgen für ihn in Anspruch nehmen können. Wir erinnern uns, der Paragraph 219a geht auf den Paragraphen 220 des Reichsstrafgesetzbuches zurück und trat am 1. Juni 1933 in Kraft. Während auch der Paragraph 219a jahrelang in Vergessenheit geriet, trieben gerade in Deutschland sogenannte Lebensschützer und Abtreibungsgegner Strafanzeigen gegen Ärzte und Ärztinnen, wie im Fall Hähnel, auf Grundlage dieses Paragraphen im Strafgesetzbuch voran. Die Zahl der Anzeigen stieg. Seit 2016 waren es bereits 35 erfasste Fälle. Wenn es uns mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen in Polen und Deutschland so ernst ist wie dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat, so kann es nur einen Weg geben. Seien wir ein gutes Vorbild und streichen den Paragraphen 219 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch. Es kommentierte Thorsten Sinning. Es geht um eine Initiative des Frankfurter Alleinerziehenden Netzwerks, welches Forderungen an die Stadtgesellschaft stellt. Seit über einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. Die Veränderungen, die damit verbunden sind, belasten uns alle. Ein Einfamilienhaushalt ist da besonders gefordert, finanziell, organisatorisch. Ein Ein-Elternhaushalt ist dort besonders gefordert, finanziell, organisatorisch und emotional. Das Frankfurter Alleinerziehenden-Netzwerk, FAN, hat aus dieser gemeinsamen Erfahrung 10 Forderungen an die Stadtgesellschaft formuliert, denn die Akteure des Netzwerks erleben in ihrer täglichen Umgebung und ihrer täglichen Arbeit, wie es mit Kindern und Eltern in Pandemiezeiten geht. Über die 10 Forderungen sprechen wir gleich mit Barbara Scharf vom Netzwerk und dem Frankfurter Kinderbüro, welches dieses Netzwerk koordiniert. FAN ist ein Zusammenschluss von etwa 50 Frankfurter Institutionen, die direkt oder indirekt mit Familien nach einer Trennung der Eltern oder beim Tod eines Elternteils zusammenarbeiten. Sie koordinieren städtische Einrichtungen, Vereine, Verbände, Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Unternehmen. Gemeinsam hat sich dieses Netzwerk zur Aufgabe gemacht, die Lebenssituation von Alleinerziehenden und ihren Kindern zu verbessern, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den am Netzwerk beteiligten Institutionen zu fördern und durch Weiterbildung Kompetenz der am Netzwerk beteiligten Personen Angebote für Alleinerziehende und Kinder sichtbar zu machen, sowie das gesellschaftliche Klima für Alleinerziehende und ihre Kinder zu verbessern. Gleich mehr darüber und jetzt erstmal Musik. Am Telefon begrüße ich jetzt vom Frankfurter Kinderbüro Frau Barbara Scharf.
Hallo.
Hallo, Sie hatten doch so eine Pressemeldung hier herausgegeben, eine Forderung an die Stadtgesellschaft des Frankfurter Netzwerks oder Alleinerziehenden Netzwerks. Vielleicht stellen Sie kurz vor, was ist das Frankfurter Alleinerziehenden Netzwerk?
Also das Frankfurter Alleinerziehenden Netzwerk, das gibt es seit 2015. Und seitdem treffen wir uns mehrfach im Jahr mit dem Ziel, die Belange von Alleinerziehenden stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Mhm. Und natürlich auch untereinander zu vernetzen, kennenzulernen, weil nur wenn man sich kennt, kann man auch miteinander gut arbeiten. Und auch zu überlegen, was ist eigentlich notwendig, damit es Alleinerziehenden in unserer Gesellschaft besser geht. Weil Alleinerziehende sind die Familienform, die als einzige wächst. Und gleichzeitig ist es die Familienform, die es häufig besonders schwer hat, wo Schwierigkeiten, die alle Eltern oder auch alle Kinder haben, besonders ins Gewicht fallen, weil sie eben alleine sind und es nicht auf mehreren Schultern verteilt wird.
Einmal das und auch die Rahmenbedingungen, Steuerrecht etc., das nimmt ja nicht unbedingt darauf Rücksicht, weil Alleinerziehende fallen zum Beispiel nicht unter das Ehegattensplitting, müssen die Singles versteuern und sind auch in anderen Sachen nicht unbedingt besser gestellt als Leute, die allein sind, aber keine Kinder haben. Aber alleinerziehend ist man ja nicht nur quasi, wenn man keinen Partner hat, sondern auch aus den Umständen heraus. Sie sind Flüchtlinge oder Leute, die Witwen, Witwer sind. Was hat man, welche Personen sind das so insgesamt, damit man sich das ein bisschen mehr vorstellen kann?
Naja, schlussendlich ist auch die Gruppe der Alleinerziehenden genauso bunt wie die Familien insgesamt. Ne? Es gibt Familien, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, alleine Kinder zu erziehen. Das sind aber die kleineren. Es gibt viele, die nach einer Trennung alleinerziehend sind oder auch nach Tod des Partners. Aber auch durch Situationen, dass die Familien in verschiedenen Ländern ihre Wurzeln haben und dadurch sowieso nur temporär zusammen sind. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt so ein bisschen das Klischee der alleinerziehenden jungen Mutter, die vielleicht auch nicht so gut qualifiziert ist. Das ist nicht unbedingt der Fall. Also es gibt viele Alleinerziehende, die sehr qualifiziert sind, die hochmotiviert sind, auch gar nicht so wenige, die tatsächlich arbeiten, auch viele in Vollzeit. Teilzeit sind natürlich die überwiegenden, weil es dann mit der Kinderbetreuung besser funktioniert. Aber tatsächlich ist es ein sehr, sehr buntes Spektrum von Familien.
Sicherlich, jede dritte Ehe wird geschieden. Aus vielen Ehen kommen auch Kinder. Da gibt es sicherlich dann auch Leute, die aus einer Familie herausgerissen werden und dann halt alleinerziehend sich wiederfinden in Vollzeit arbeitend etc. Und das ist klar. Aber trotzdem gibt es da natürlich wenig Bewusstsein in der Gesellschaft, weil auch das alles so ein Tabuthema dann zu sein scheint, wenn man also in diesem Klischee-Denken noch nachdenkt. Aber in der Realität sieht es ganz anders aus. Sie hatten 10 Punkte aufgestellt, um die Belange der Alleinerziehenden insgesamt zu stärken, gerade in Pandemiezeiten. Was kann man sich da drunter vorstellen?
Genau, also es ist grundsätzlich so, dass die Belange von Alleinerziehenden gestärkt werden sollten in unserer Gesellschaft. Und das ist auch so, was Sie sagen, es ist ein Tabuthema, also ein Scheitern eines Lebensentwurfs, weil die wenigsten Menschen nehmen sich vor, ein Kind alleine zu erziehen, sondern es hat häufig damit zu tun, dass eine Trennung da war und dass die Beziehung nicht funktioniert hat. Oder dass der Partner gestorben ist. Das wünscht man sich ja nicht. Und da ist das Leben natürlich insgesamt schon schwierig. Und unter den Bedingungen der letzten Monate hat sich das unglaublich verschärft. Also dass es eine belastende Situation ist, Kinder im Moment großzuziehen, zu begleiten, zu erziehen, das ist ja hinlänglich bekannt. Aber wenn man das alleine schultern muss und alleine irgendwie hinkriegen muss, ist es einfach eine deutlich größere Belastung. Alleine die Wäscheberge oder der Putzaufwand, der Aufwand des Kochens, also diese ganzen täglichen Verrichtungen, die man ansonsten ja in den Betreuungseinrichtungen oder in der Schule auch abrufen kann, das fällt ja weg, wenn die Kinder Vollzeit zu Hause sind und dort beschult werden müssen.
Apropos, genau, ja, jetzt haben wir das Problem der Homeschooling, auch Kindertagesstätten sind zu oder sind wochenweise auf. Man kann sich da, das kennt man sowieso ja auch aus familiären Umfeld, wenn Kinder krank werden oder die Kindertagesstätte wegen, was man Läusebefall meinetwegen, eine Woche zumacht, das ist ja schon katastrophal an sich, aber jetzt ist es ja quasi wochenweise, dass sich die Sache, die Situation vollkommen ändert. Manche leiden auch unter Verlust ihres Arbeitsplatzes, zum Beispiel wer in der Gastronomie arbeitet, muss damit dann auskommen, was halt die Ämter vielleicht verspätet dann an Hilfen etc. auszahlen oder Kurzarbeit. Wie ist das mit Behörden? Sie fordern ja die Erreichbarkeit von Ämtern, Institutionen, gerade für die finanzielle Absicherung muss verbessert werden.
Genau, weil das ist genau der Punkt. Wenn man finanzielle Not hat, ist es total wichtig, dass man zu den Institutionen, die einem dort helfen könnten, auch schnell Kontakt bekommt. In den letzten Monaten war es immer mal wieder unterschiedlich, aber oft so, dass die Kontaktaufnahme deutlich erschwert war, zum Beispiel nur noch per Mail oder per Telefon. Das schließt Menschen aus, die vielleicht die Sprachkompetenzen nicht haben oder auch die Ressourcen nicht, zu einer gewissen Zeit anzurufen, wo dann die Hotline geschaltet ist. Ich kann mal vorbeigehen, ich kann mal erfragen, ich kann meine Sachen mal mitbringen und gucken, wie hilft mir mein Ansprechpartner dort in dem Amt? Das ist ja alles deutlich hochschwelliger geworden und klappt so nicht mehr. Ich lande bei einer Hotline, die mir dann vielleicht hilft oder auch nicht. Wenn man sich vorstellt, dass man parallel noch Kinder zu Hause hat, kann auch ein langes Warten in der Warteschlange eine hohe Belastung darstellen. Und man darf ja nicht vergessen, dass Anträge ja nicht synchron verlaufen. Das heißt, wenn ich bei Amt A einen Antrag stelle und das hat eine Frist von, keine Ahnung, 3 Wochen, bei Amt B hat es vielleicht 4 Wochen, im Blick zu behalten, was läuft eigentlich wo und was brauche ich noch, um den Antrag weiter nach vorne zu bringen, weil es vielleicht gefehlt hat und wie kann ich das miteinander koordinieren? Das ist ein hoher Aufwand, der, wenn man noch parallel andere Sachen zu Hause dann zu tun hat, weil die jetzt nicht mehr andere Institutionen übernehmen, extremst anstrengend sind. Und wenn die finanzielle Absicherung nicht gegeben ist, also wird das natürlich ganz schnell existenziell.
Stimmt, die Ämter sind ja keine One-Stop-Shops, also wo man einen Ansprechpartner hat, um alle Sachen zu frühstücken, die da benötigt werden, sondern man hat immer unterschiedliche Ansprechpartner, die wechseln je nach Zuständigkeit.
Das ist für Alleinerziehende insgesamt schon immer ein großes Problem, dass es nicht Beratung aus einer Hand gibt und Unterstützung aus einer Hand, sondern ganz viele Hände mit ganz unterschiedlichen Regeln und Abläufen Unterstützung anbieten, die aber, um sie abzurufen, wirklich große Herausforderungen darstellen. Und wir sagen, jetzt in den letzten Monaten muss es auf jeden Fall hier eine Erleichterung geben, dass die Alleinerziehenden schnell die richtigen Ansprechpersonen bekommen, schnell die richtigen Anträge und auch Unterstützung bekommen, diese auszufüllen. Weil, ich meine, das hat ja jeder schon mal erlebt, der versucht, einen Antrag zu stellen, auch wenn man noch einen Hochschulabschluss in der Tasche hat, hilft einem das nur bedingt.
Ja, das ist richtig. Und die Beratungsstellen, die einen normalerweise da unterstützen, sind ja auch unter Umständen dann nur telefonisch oder per Computer erreichbar. Und da muss man dann auch einen Computer- und Internetanschluss haben. Auch die persönlichen Kontakte fordern Sie auch wegen der Kontaktbeschränkungen, sollten dann doch gestärkt werden oder möglich gemacht werden.
Ganz genau. Es braucht den persönlichen Kontakt, es braucht den persönlichen Austausch und der findet auch weiterhin statt. Mhm. Nur leider häufig in so einem ehrenamtlichen Segment abgeschoben, sage ich jetzt mal. Also es sind oft persönliche Beziehungen, Ehrenamtliche, die sich da engagieren und dem Staat da die Arbeit abnehmen, die er selber nicht mehr leistet, weil er sagt, wir müssen wegen der Kontaktbeschränkung leider darauf verzichten, offene Sprechstunden und Ähnliches anzubieten. Der Bedarf ist aber weiterhin genauso groß wie davor, vielleicht sogar noch größer.
Sicherlich, klar. Das Ausfüllen von Formularen ist manchmal einfacher gemacht, wenn man daneben sitzt und einfach sagen kann, da und da musst du das eintragen, als wenn man das über Telefon macht. Ja. Auch die Sprache ist eine Barriere. Ein Satz leichterer Sprache oder einfacher Sprache ist auch nicht unbedingt bei jedem Amt möglich oder wird gemacht. Das ist auch in den Formularen sehr, sehr schwierig, gerade wenn man
das
dann
auch das ist eine Forderung für uns, konsequenter Einsatz von einfacher Sprache, wobei das sich nicht nur auf Ämter bezieht, das bezieht sich tatsächlich auf alle Institutionen. Mhm. Das fängt ja auch schon an beim Sportverein, der vielleicht seine Sportstunde sehr engagiert in den virtuellen Raum verlegt. Aber auch die Kommunikation muss so einfach geschrieben sein, dass Menschen das verstehen, die unter einem großen Stresslevel stehen, die eine hohe Anspannung haben und vielleicht nicht muttersprachlich Deutsch sind. Mhm. Genauso ist es mit den Anforderungen, die Betreuung oder Schule an die Eltern stellen. Verschiedenste Formulare sind auch da auszufüllen oder Arbeitsaufträge. Die müssen so geschrieben sein, dass Eltern sie auch verstehen können und zwar einfach verstehen können.
Gerade im Bereich Schule haben wir eine ganz große Baustelle. Die Kinder brauchen auch Hausaufgabenbetreuung. Wie funktioniert das? Wo sind da die Hürden?
Ja, ich glaube, wenn es nur die Hausaufgaben wären, ist im Prinzip ist ja durch Homeschooling alles in den Hausaufgabenbereich gerutscht.
Ja.
Die Schwierigkeit ist, dass die meisten Eltern natürlich nicht von Hause aus ein Lehramtsstudium dabei haben. Das heißt, wenn ich Aufgaben einer Lehrerin, eines Lehrers für meine Kinder bekomme, weiß ich ja nicht, was sich die Pädagogen vor Ort in der Schule dabei denken, wie das unterrichtet werden soll. Ich habe vielleicht selber eine Schulbildung genossen, mit der ich aber nur bedingt weiterkomme, weil ich feststelle, oh, die machen das ja jetzt ganz anders. Und so wie ich das gelernt habe, kann ich das meinem Kind zwar erklären, aber es wird ihm nicht helfen, weil hier eine ganz andere Systematik dahinter steckt.
Mhm.
Und da braucht es Unterstützung. Schulen und Lehrer müssen die Eltern mitnehmen, zu verstehen, um was geht es ihnen? Wie wollen sie, dass es vermittelt wird? Gerade bei jüngeren Kindern ist es ja so, dass die Kinder nicht alleine verstehen, was sie machen müssen. Es braucht Eltern, die die Arbeitsaufträge vorlesen und den Kindern erklären, was zu tun ist. Und dafür braucht es Hintergrundinformationen. Diese fallen bisher eigentlich hinten runter. Es gibt keine Hintergrundinformationen. Und für Alleinerziehende ist das besonders schwierig. Es ist für alle schwierig, aber diese Gruppe hat es natürlich dann, wenn sie mehrere Kinder haben, nicht unbedingt leichter.
Das ist richtig. Es gibt ja auch wenig Anlaufstellen. Zum Beispiel Familienbildungsstätten sind geschlossen, weil sie ja auch Corona-bedingt schließen mussten.
Wie sieht es da aus? Auch Kontakt zu Kindern und anderen Kindern ist ja auch nicht unbedingt gegeben. Oder wenn, dann ist es halt irgendwie, man weiß es nicht, mal ist es unterbunden, mal soll es sogar gemacht werden, je nachdem wie die Inzidenzzahl ist. Das ist auch eine sehr schwierige Situation.
Genau, und es verändert sich auch so schnell. Das macht das ganz schwierig, dass sich die Familienbildungsstätten da gut auf den Weg machen können. Es gibt immer mehr Initiativen mit Taschen, die man to go mitnehmen kann, mit unterschiedlichen Materialien und Anregungen. Es gibt Walk and Talk, Spaziergänge, Beratungsgespräche, während man sich sozusagen im Park bewegt. Das alles passiert und das klappt auch. Man macht super Erfahrungen damit. Aber es erfolgt leider noch nicht so flächendeckend, wie es sein müsste. Und hier müssen die Familienbildungsstätten noch gestärkt werden und stärker auch in die Öffentlichkeit gerückt werden mit ihren Angeboten, damit das besser genutzt werden kann. Aber auf keinen Fall dürfen sie wieder geschlossen werden, wie es ja schon mal war. Und es ist klar, Gruppenangebote sind schwierig, aber die Angebote, die möglich sind, die müssen weiterhin erfolgen können.
Bedarf dann auch natürlich einer gewissen Digitalisierung, dass man die Unterlagen dann auch irgendwo abrufen kann, dass sie auch verständlich sind. Es wird auch hier von dem Netzwerk gefordert, Best-Practice-Beispiele zu haben und diese auch in die Regelpraxis dann zu überführen, dass man also wirklich auch sich austauscht unter den Fachleuten und dort vereinfachte Angebote dann schafft oder lotsen, die etwa dann auch für die Familien da sind und die noch bei wirtschaftlichen Fragen oder Umgangsrecht oder so beiseite stehen können.
Ja, genau. Also was dahinter steckt, ist die Erfahrung, es gibt ganz tolle, engagierte Menschen vor Ort, die sich ein Bein ausreißen, um den Familien zu helfen, Unterstützung anzubieten. Mhm. Und klar, wir konnten da keine Konzepte im Vorfeld planen und dann evaluieren und dann sagen, okay, jetzt haben wir hier eine Handreichung und nach dem Konzept funktioniert das. Es braucht dieses individuelle Engagement, aber davon können ja alle lernen. Alle, die schnell sagen, oh, wir können dies nicht und wir können das nicht und wir haben ja kein WLAN und wir haben ja dies auch nicht und unsere Eltern sind vielleicht nicht erreichbar, können davon profitieren, dass sich andere Menschen auf den Weg gemacht haben und einfach mal was ausprobiert haben. Vielleicht auch mit dem Risiko zu scheitern, aber wir haben durchaus viele tolle Beispiele entdeckt, von denen sich andere eine Scheibe abschneiden können. Und darum geht es uns, die Augen zu öffnen und zu gucken, was passiert da Tolles, welche Einrichtungen machen total viel und was kann man daraus lernen. Zum Beispiel kann man sehr lange darüber reden, dass Eltern nicht digital erreichbar sind, aber die meisten haben ein Telefon. Mhm. Was spricht dagegen, wieder altmodisch miteinander ein Telefongespräch zu führen?
Ja, das ist richtig. Viele Sachen hängen auch wirklich von den Medien ab, die man halt benutzt oder die auch die Leute gewohnt sind zu benutzen. Und auch natürlich vom Personal. Die fordern auch mehr oder nicht mehr, aber flexibel und motivierte Fachkräfte. Wahrscheinlich auch welche, die besser bezahlt werden oder in sicheren Arbeitsverhältnissen sind. Wie sieht es auf der Seite aus?
Ja, klar. Also sichere Arbeitsverhältnisse auf jeden Fall. Aber es braucht auch, genau das, was ich gerade gesagt habe, Menschen, die jetzt nicht sagen, ich mache Dienst nach Vorschrift, sondern die sagen, okay, wir sind in einer außergewöhnlichen Situation und dann bin ich auch bereit, mal was anderes zu machen und nicht einfach in meinen normalen Abläufen zu verharren.
Also das heißt, Fachkräfte sind auch ehrenamtliche Kräfte, die zum Beispiel, wir haben ja eine alternde Gesellschaft, wo vielleicht so eine Patenomi, ein Patenopi da ist, der vielleicht dann oder die dann auch entsprechend geschult sind, Hintergrund haben, aber sich auch dann um solche Familien kümmern können.
Ja, die Schwierigkeit ist natürlich immer, das ist natürlich jetzt im Besonderen, dass man ja Ehrenamtliche nicht einfach so ins kalte Wasser werfen kann. Sie haben es ja schon angedeutet, es braucht eine Qualifizierung. Durch Corona gehören aber auch noch andere wichtige Maßnahmen dazu. Also wie kann man den Schutz auch dieser Ehrenamtlichen, wenn es jetzt ältere Menschen sind, fallen die ja quasi weg. Das ist ja eine große Problematik. Also unser Eindruck ist, dass wir schon auch darauf zurückgeworfen sind, was macht die soziale Arbeit aus, was machen die Einrichtungen, die beratenden, aber auch die betreuenden oder beschulenden Einrichtungen und was können die aus sich selbst heraus im Moment leisten. Weil natürlich können wir jetzt sagen, wir brauchen ehrenamtliche Menschen, aber wo sollen wir sie herbekommen und wie können wir sie soweit schützen und qualifizieren in der aktuellen Situation mit den ganzen Einschränkungen?
Und die Situation wird ja sicherlich noch einige Zeit anhalten, weil bis 2022, 2023 irgendwann wird sich ja das so langsam erst wieder normalisieren in den alten Bahnen und nicht ad hoc. Also das ist ja auch in vielen Bereichen der Wirtschaft, des gesellschaftlichen Lebens im Augenblick auch nicht so planbar.
Ja. Aber wir sind der Überzeugung, dass es häufig gar nicht so viel braucht, um eine Verbesserung hervorzurufen.
Mhm.
Also ich sage mal so, eine Schule gibt im Moment regelmäßig Material an ihre Kinder aus. Bei den Grundschulen müssen die Kinder das sich abholen oder die Eltern müssen vorbeikommen, um es sich abzuholen. Wenn dann eine Lehrkraft dabei steht und ein kurzes Gespräch mit den Eltern führt und eine kurze Rückmeldung gibt und vielleicht einfach mal fragt, und was guckst du gerade so gerne im Fernsehen? Hat es eine andere Dimension, als wenn es einfach anonym aus einer Kiste genommen wird. Bedarf aber vielleicht gar nicht eines so großen Zeitaufwandes. Na, also es sind häufig auch die kleinen Gesten, die gerade einen Unterschied machen in der aktuellen Situation. Und die vielleicht auch dazu führen, dass man feststellt, oh, hier ist eine Familie, denen geht's gar nicht gut. Die Mutter hat tiefe Augenringe, das Kind sieht auch nicht glücklich aus. Ich glaube, da muss ich nochmal genauer hingucken.
Achtsamkeit ist also ein ganz großer Wert dann auch, dass man wirklich, wie in Frankfurt das ja auch sehr häufig gelebt wird, man aufeinander aufpasst.
Ja.
Ja, das ist wirklich wahr. Danke für dieses Gespräch und ich hoffe, dass die Forderungen so an unsere Hörer gut rübergekommen sind und ich freue mich auf, wir werden es verfolgen und ich freue mich auf ein weiteres Gespräch, wie sich die Sache dann entwickelt hat. Danke Ihnen.
Danke auch.